Heute zu Gast Lawrence Leuschner, Gründer des E-Scooter-Startups Tier Mobility.
Wir haben sehr viel Zeit investiert in unseren Scooter. Es ist der beste Scooter von der Lifetime. Wir haben Swappable Batteries, hat keiner. Wir haben eine coole Brand aufgebaut. Wir sind in den meisten Städten. Wir haben mit den meisten User die besten Operations. Wir machen das alles selber. Wir haben eine gute Mission. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie über den Ozean schauen und sagen, das hätte ich gerne. Und selbst wenn es wäre, dann wäre es ein guter Ansporn, es besser zu machen. Also ich bin da relativ entspannt.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Vodafone ist ja bekanntlich ein wichtiger Partner von OMR und des OMR-Podcasts. Und die Kollegen von Vodafone haben einen eigenen Podcast, der heißt Digitale Vorreiter. Und Gastgeber ist Christoph Bursek, ein Freund von mir, der schon seit vielen Jahren unternehmerisch im Digitalbusiness unterwegs ist. Und Christoph war jetzt für den Vodafone-Podcast, also für Digitale Vorreiter, bei Alex Graf. Alex Graf wiederum ist einer der bekanntesten deutschen E-Commerce- und Handelsanalysten und Experten. Und wohnt auf einem Bauernhof in der Nähe von Kiel und züchtet dort nebenher auch noch Rinder. Und Christoph war jetzt da und das war wohl sehr unterhaltsam, sehr kurios. Alex hat aber inhaltlich auch davon gesprochen, was er in Zukunft für den digitalen und auch für den Offline-Handel erwartet. Welche Herausforderungen, welche Möglichkeiten, wie man sich verhalten sollte. Ich glaube, es ist ein super Gespräch mit zwei Leuchttürmen des OMR-Ökosystems. Hört rein, Digitale Vorreiter, powered by Vodafone, überall da, wo es Podcasts gibt. Jetzt kommt ein Podcast, nach dessen Aufnahme ich sofort wusste, der war gut. Das spüre ich häufiger, aber da war ich mir extrem sicher, weil ich einfach die Geschichte von Lawrence schon ziemlich beeindruckend finde, wie er sozusagen ohne Studium angefangen mit Rebuy oder den Vorläuferprojekten von Rebuy schon eine große Firma gebaut hat, dann auf Weltreise war und dann ja in dieses Tier-Thema reingestolpert ist und jetzt eine Firma hat, die innerhalb von 18 Monaten von 0 auf 300 Millionen, zumindest gerüchteweise, Bewertung hochgeschossen ist auf 400-500 Mitarbeiter. Also wie man alleine so schnell so viele Mitarbeiter findet, hört es euch an. Die haben, glaube ich, da schon einiges bewegt. Der Markt ist extrem umkämpft. Wie man trotzdem in diesem Markt Geld verdient, wie das wohl alles ausgeht. All darüber haben wir natürlich gesprochen. Am Anfang könnte man meinen, wenn man jetzt uns regelmäßig hört, wir haben natürlich häufig das Öko-Thema und das Nachhaltigkeitsthema und mein Kollege hier, unser Audio-Producer Chris, der sagte nachher zu mir, Mensch, wenn man nicht aufpasst, dann klingt das sehr, sehr PR-mäßig im Einstieg. Ich glaube aber, das ist wirklich schlüssig. Ich glaube, der Lawrence hat einfach diese Lebensgeschichte, da passt das irgendwie rein. Und ich glaube, solche Unternehmer brauchen wir in Zukunft noch viel mehr. Ich war echt beeindruckt und ja, drücke Tier die Daumen. Ihr werdet gleich sehen oder hoffentlich auch das Gefühl haben, dass es richtig ist und warum, wieso, weshalb. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Lawrence Leuschner.
Was? Herzlich willkommen zum OMR Podcast aus dem Hauptquartier von Tier, also dem E-Scooter, E-Roller-Anbieter. Und der Gründer ist Lawrence Leuschner, ein bekanntes, sehr unterhaltsames, sehr, wie soll man sagen, erfahrenes Gesicht mittlerweile schon der deutschen Gründerszene, so ein Picture-Book-Unternehmer, verrückte Sachen gemacht, aus der Schule heraus angefangen zu gründen und jetzt irgendwie 20 Jahre gefühlt später bei Tier angekommen, lange Reise, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast irgendwie nie so richtig angefangen zu studieren, sondern du hast was ganz anderes vorher gemacht.
Ja, erstmal danke, dass ich mit euch hier sprechen kann. Also, angefangen hat eigentlich alles, als ich die Retouren aus dem Warenlager von meinem Vater geholt habe und habe sie auf dem Flohmarkt verkauft, da war ich 9.
Was war das für Produkte?
Der hat lateinamerikanische Handwerkskunst importiert. Also er war der erste Importeur in Europa für Hängematten aus Brasilien.
Okay.
Und die kamen natürlich nicht immer im gleichen Zustand an, wenn Locals die dann auch weben. Und irgendwann hat er sie dann die Retouren in den Müll immer geschmissen jede Woche, weil es gab immer Abfallprodukte. Und ich war da irgendwie nicht so richtig happy drüber. Und da unser Wohnen direkt gegenüber von der Lagerhalle war das immer so mein Playground nach der Schule, also erste, zweite Klasse. Und habe dann irgendwann meinen Vater gechallenged und gesagt, ja, warum schmeißt das weg? Und seine Antwort war, ja, dann verkauf's doch mal. Und da hat irgendwie für mich alles angefangen, mit Unternehmer zu sein oder selbstständig zu sein und Risiken zu nehmen. Und habe dann mit einem guten Einkaufspreis von 0 Euro als Händler die Hängematten auf dem Flohmarkt verkauft. Und das war für mich natürlich ein Bombengeschäft. Und habe das ziemlich lange gemacht, jedes Wochenende in Hofheim am Taunus und Frankfurt Umgebung, bis ich dann ungefähr 15, 16 war.
Und dann ging das schon los mit deinen Computerspiele weiterverkaufen?
Genau, dann kam eigentlich erst eBay nach Deutschland, Alando, dann eBay. Und das war natürlich nochmal super spannend zu sehen, dass man nicht mehr am Sonntagmorgen auf dem Flohmarkt stehen muss um 6 Uhr als 16-Jähriger, wenn andere noch so, sag ich mal, nach Hause kommen. Und habe dann entschieden, einzutauschen gegen eBay, was natürlich ein Traum war, weil man ganz entspannt Sonntagabend verkaufen konnte und hat viel gelernt über Traffic und was sind die richtigen Verkaufszeiten, wie bietet man, und habe dann als Powerseller diese Produkte verkauft, bis ich ungefähr 18 war. Und dann habe ich mit meinen Mitgründern in Hofheim Trade a Game gegründet, genau, die Spieleplattform, Spieletauschbörse.
Für Computerspiele?
Für Computer- und Videospiele,
also genau. Das war damals aber noch haptisch, ne? Also jetzt nicht
digital. Das waren physische Videospiele, ja. PlayStation, Nintendo 64, Game Boy.
Also war einfach dann auch dann eBay dafür quasi, wenn man so will.
Der Unterschied zu eBay war, dass wir entschieden haben, dass wir den Kunden sofort Cash geben wollen. Ja? Also du konntest dein Videospiel verkaufen an uns.
Also wirklich Ankauf-Verkauf?
Ankauf-Verkauf, so wie man es vielleicht auch ein bisschen vom Flohmarkt kennt. Ja? Man kann dort ein Videospiel gebraucht kaufen. Der Vorteil war halt einfach, dass es so viele Leute in unserer Umgebung gab, die einfach kein Geld hatten für ein neues Videospiel, ja, als Teenager, aber trotzdem noch ein altes zu Hause hatten und haben es schon durchgespielt. Und das Spiel verdient natürlich nicht an Attraktivität, wenn man es einmal durchgespielt hat für andere. Und deswegen haben wir die Plattform ins Leben gerufen, Videospiele angekauft und dann verkauft.
Und es wurde später dann zu Rebuy.
Genau, wir sind dann, wir haben dann unser erstes Investment bekommen von ein paar Business Angels, dann auch ein paar bekanntere wie Olli Samver, und sind dann nach Berlin gezogen, 2006. Ja, das war... Das ist noch pre-Rocket, das ist noch pre-European Founders Fund, das ist so die Zeiten, wo Olli privat investiert hat. Und da sind wir nach Berlin gezogen und haben das dann dort über ein Jahr gemacht und sind dann mit dem Investment von unter anderem Capnamic, Jörg Binnenbrücker, haben wir dann sind gestartet mit Rebuy. Und ich glaube, der große Wechsel von Videospielen zu einem breiteren Angebot war eigentlich maßgeblich inspiriert durch Al Gore. Wir haben damals An Inconvenient Truth verschlungen und mehrmals gesehen über Climate Change und wie sehr eigentlich Ressourcen, wie wichtig sie für uns sind und dass wir nicht eigentlich immer alles neu kaufen sollten, dass die eigentlich die alten Geräte noch viel Wert haben. Und da man irgendwie, glaube ich, immer so einen Purpose in seinem Leben braucht, ist für mich relativ klar geworden, dass Videospiele jetzt nicht irgendwie das sind, wofür ich mal stehen will und das mich irgendwie jeden Tag begeistert, weil ich auch nicht so ein Hardcore-Gamer war, sondern die Idee an sich, dass man alte Produkte ein neues Leben schenkt. Ja, und deswegen war es dann irgendwie ein schöner Moment zu sagen, okay, wir nehmen dieses Modell, aber ihr erweitern es und müssen uns aber auch dann ein neues Branding geben. Und deswegen haben wir dann Trade Again umformuliert in Rebuy und sind dann viel breiter gegangen. Und die Vision war und ist, dass sozusagen das Gebrauchkaufhaus für Elektronik zu werden. Und
wie groß ist die Firma heute?
Die Firma ist ziemlich groß. Also es ist Marktführer in Europa, hat eine Runrate von über 200 Millionen.
Also Umsatz.
Umsatz, genau. Es sind über 500 Leute. Ist profitabel gewesen. Also gute Wachstumsraten, profitabel, ist eine super Firma.
Und dir gehört auch immer noch ein bisschen was davon?
Genau.
Also die ist noch nicht verkauft, die ist noch weiterhin Capnamic dabei, die Gründungsinvestoren.
Genau, es sind viele Investoren noch von Anfang an dabei. Wir haben auch viele neue reingenommen. Irgendwann nach knapp, wie lange habe ich Rebuy gemacht? Über 10 Jahre, ja, als Co-Founder und CEO. Aber irgendwann war für mich der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie so vielen Produkten neues Leben gegeben. Wir sind europäisch aufgestellt, wir haben ein super Management-Team. Das heißt, plus Trade a Game, plus die Flohmarktzeit war für mich irgendwie der Punkt angelangt, dass ich immer eine Pause brauchte. Einfach vom Geist her. Ja.
War das nicht vielleicht, dann, also ich verstehe das mit der Pause, kommen wir darauf zu sprechen, aber trotzdem, der Spirit ist ja eigentlich, war das noch fast zu früh, denn heute ist ja diese, sozusagen, wir nutzen Sachen weiter, die Kleider Kreisels und Vintage dieser Welt, ja, haben Milliarden Bewertungen. War das nicht dann eigentlich schon fast vor eurer Zeit damals mit dem Thema?
Vielleicht, wenn ich jetzt zurückschaue, war das auf jeden Fall extrem innovativ. Also es gab jetzt irgendwie kein amerikanisches Vorbild für Rebuy, dem wir nachgeeifert haben.
Der Zeitgeist war ja noch irgendwie gar nicht so eigentlich. Man hat ja damals noch viel mehr weggeschmissen. Heute ist ja jeder, also ja, die meisten, nicht jeder, aber viele denken schon eher drüber nach, über Nachhaltigkeit. Und
ist komplett im Mainstream angekommen. Also wir haben da früher immer schon auch da auf der Rebuy-Webseite haben wir den CO2-Effekt erklärt, den Greenhouse-Effekt und alles Mögliche, um die Leute zu sensibilisieren für Ressourcen. Es freut mich natürlich umso mehr auf der einen Seite, dass Leute vielen darüber nachdenken, in ihrem Leben Dinge umzustellen. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sehr sensibel damit sein, was man eigentlich jetzt, das eigentlich eingetroffen ist, was Al Gore damals gesagt hat. Und das war damals 2007, 2008, dass sich alles verändern wird. Und das sehen wir jetzt. Und
ist das Business deutlich größer geworden nochmal aufgrund dieser
Zeitgeist? Ich glaube schon. Wir mussten am Anfang natürlich viel. Wir mussten ein Marketing machen. Wir haben einen TV-Spot gemacht zur Primetime. Und da wir nicht so viel Budget hatten, haben wir damals selber sozusagen die Hosen ausgezogen und haben wirklich mach dich freier, werde Rebuyer proklamiert. Und wir mussten sehr viel Branding machen, um die Leute wirklich dazu motivieren, ihren Hausstand wirklich zu überdenken und sagen, hey, ich verkaufe das jetzt und ich kaufe jetzt gebraucht. Ja, das ist kein Standard. Wir haben ja damals viel auch mit Mediamarkt an- und verkauft. Also wir haben da wirklich nicht nur von der Branding-Seite, aber auch von der Operations-Seite, wenn du dir ein Warehouse vorstellst, mit dem E-Commerce-System, was auf ganz vielen SKUs basiert und jeder einzelne Artikel hat einen eigenen Zustand. Ja, das heißt, du kannst nicht einfach wie bei Zalando, kaufst du irgendwie 10.000 Adidas-Schuhe und verkaufst die weiter, sondern jedes Produkt kam bei uns ja einzeln an von verschiedenen Kunden. Und jedes Produkt hat einen unterschiedlichen Zustand gehabt. Das heißt, wir mussten jeden Artikel einzeln bewerten, dann den Preis auszahlen und dann teilweise reparieren, refurbischen und verkaufen. Also es ist logistisch, war das eine riesen Herausforderung. Ein
Albtraum,
ja. Alle Systeme mussten wir selber entwickeln. Es gab keinen Standard Warenwirtschaftssystem. Und deswegen sind die Entry Barriers für das Geschäft extrem hoch.
Und man braucht eine Menge Scale.
Und man braucht natürlich irgendwann Scale, weil du willst natürlich irgendwie versuchen, dass du die Touchkosten reduzierst und dann musst du irgendwann automatisieren und das kostet natürlich Kapital und du hast da schon sehr viel Economics of Scale.
Ist die Firma jetzt aktuell profitabel?
Ja, genau, ist profitabel letztes Jahr gewesen. Ich weiß gar nicht, ob Rebuy das offiziell kommuniziert, aber ist auf jeden Fall Good News. Und
was ist die Firma ungefähr wert, was würdest du schätzen?
Boah, das kann ich nicht sagen.
Es war ein Umsatz in dem Bereich, aber ein Unicorn ist noch nicht.
Nee, da sind sie noch nicht, aber ich glaube, die haben eine richtig, richtig gute Zukunft, weil das natürlich extrem jetzt den Kern der Zukunft trifft und der aktuellen Gegenwart.
Also einen Umsatz kriegt man schon dafür?
Marktplatz? Das musst du Rebuy fragen. Ah. Ich bin nur noch Gesellschafter.
Okay. Dann erzähl mal, also danach bist du raus, hast gesagt, okay, das waren jetzt lange Jahre, auch kräftezehrende Jahre in dem Business. Und dann hast du, glaube ich, ein Jahr lang Weltreise gemacht, irgendwie surfen gewesen und so. Gibt auch so einen geilen Instagram-Account, irgendwie Beachbomb Berlin habe ich gesehen oder so.
Ja, ich habe dann entschieden, dass ich eine Pause mache und dann fragt man sich natürlich, was macht man mit so einer Pause? Aber eigentlich war die Pause schon relativ klar für mich, dass ich reisen will und da Surfen so meine zweite Passion neben Unternehmertum ist daraus ein ziemlich crazy Surftrip geworden mit einem alten Bus von 76 mit 48 PS. Der wirklich gar keine Elektronik mehr hatte, von Patagonien nach Mexiko zu fahren, hat, glaube ich, erst einer gemacht mit so einem Auto und das waren dann am Ende 26.000 Kilometer, 12 Länder.
Mit einem Kumpel?
Mit einem Kumpel und dann zwischendurch auch mit meiner Freundin und das war auf jeden Fall a hell of a ride.
Okay, und dann hast du da irgendwie die Idee für E-Scooter gefunden, oder?
Also das waren jetzt erstmal 8 Monate, das war mein offizielles Sabbatical, aber ich habe einfach gemerkt, das Team war gut aufgestellt, ich hatte sehr gute Leute vorgeheiert, bevor ich gegangen bin und wollte ihnen am Ende auch jetzt irgendwie das Vertrauen schenken und sie waren auch irgendwie ready, das selber zu machen ohne mich und habe dann entschieden, dass ich weiterreise und sozusagen aussteige. Ja, das heißt, ich bin dann nochmal knapp 10 Monate gereist, insgesamt 18 Monate. Und im zweiten Teil dieser Reise hat es mich dann über Asien dann nach Kalifornien verschlagen und bin dann in San Diego auf Scooter aufmerksam geworden, im Mai 2018, April, ja. Und das war natürlich, also wenn du einen Unternehmer in den Bus setzt mit Surfen, dann ist alles so gut, solange du Wellen hast, aber wenn dann natürlich irgendwie du keine Wellen hast und so viel Energie aufgebaut hast und ich grundsätzlich schon mit irgendwie viel Energie geboren bin, dann machst du natürlich Gedanken, so was kommt denn jetzt als nächstes? Und dann fängst du an, und ich war wirklich komplett digital kaum unterwegs. Ich habe mal einen Instagram-Post gemacht, aber das war es wirklich. Keine E-Mails gecheckt, keinen Artikel gelesen. Und dann merkst du so, okay, ich brauche wieder irgendwie einen Schreibtisch, ich will wieder was bauen. Ja. Und da habe ich mich auf der Reise schon im zweiten Teil beschäftigt, was sind denn eigentlich so die Faktoren für Climate Change? Und die Nummer zwei Faktoren oder eins und zwei sind Animal Farming, also irgendwas zu machen, dass Leute weniger Fleisch essen. Und das zweite ist Transportation. Und eigentlich habe ich mich erst Richtung Animal Farming orientiert und habe da auch etwas gestartet, was aber relativ klein ist. Und habe aber gemerkt, das ganze Thema Transportation ist so ein spannendes Thema und es betrifft so viele Leute auf der ganzen Welt. Und aus einer Consumer-Fokus oder Sicht, woher ich ja komme, ist es natürlich extrem spannend, etwas zu bauen, wo Leute auch begeistert sind. Und als ich die Leute in San Diego gesehen habe, die mit so einem riesen Lächeln durch die Gegend gefahren sind und es fühlt sich an wie Surfen auf dem Roller. Und die Leute sagen so, warum soll ich mir jetzt ein Taxi oder ein Uber holen, wenn ich irgendwie ein Drittel zahle, habe mega Spaß, kann es überall abstellen und bin draußen und es auch noch irgendwie elektrisch. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, das könnte richtig groß werden. Ja.
Und dann hast du wirklich dann aus der Reise heraus irgendwie schon losrecherchiert und geguckt, wo kriegt man die Dinger herstellen, wo kriegt man die her und so?
Witzigerweise habe ich zu meiner Freundin gesagt, am Ende der Reise bin ich mal gespannt, was ich dann mache. Und ich hoffe, dass ich was gefunden habe, weil ich ja so schon im Kopf dabei war. Ich will auf jeden Fall danach direkt losstarten. Aber es hat wirklich knapp 2 Wochen vor meiner Abreise gedauert, bis ich auf diese Scooter kam und dachte so, okay, that's it. Ja, und bin dann zurückgekommen, habe dann im April, Mai dann so ein bisschen recherchiert und habe gesehen, die Bewertungen sind ziemlich crazy, aber was ziemlich
für
crazy.
Die Bewertung war damals schon für die amerikanischen.
Bird und Lime.
Also die amerikanischen.
Wie viel Kapital die eigentlich eingesammelt haben. Also Bewertung hat mich da noch nicht interessiert, aber wie viel Kapital eingesammelt worden ist auf dieser Idee, die ja relativ, also ich meine, die waren ein paar Monate alt, ja, und hatten schon irgendwie ein halbes Jahr alt und hatten schon Series A hinter sich nach einer Seed-Finanzierung. Und also habe ich gedacht, okay, Consumer check, Investoren check. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, wie sieht es in Europa aus? Ja, und in Europa hast du natürlich den Vorteil, deswegen ist auch der wichtigste Markt in diesem Geschäft, du hast eine höhere Dichte an Menschen auf wenige Quadratkilometer in der Stadt, also Density. Das zweite ist, dass man eine deutlich bessere Infrastruktur hat, mit dem Fahrrad zu fahren, als in einer amerikanischen Großstadt, in der man in irgendwelchen Outerskirts, in irgendwelchen Villages lebt und nicht in der Stadt und sich eigentlich das Leben immer mit einem Transport in die Stadt und zurück bewegt. Wir eigentlich in Städten leben, wo wir auch arbeiten, ja? Und dafür extrem gute Infrastruktur haben und die Cities auch sich extrem darauf pushen, dass wir weniger Auto fahren, ja? Weniger Diesel, weniger Benzin, am besten weniger Autos. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, war für mich klar, das muss ich machen. Ja, und wenn ich das nachhaltig hinbekomme, weil das Einzige, was mich gestört hat, als ich das recherchiert habe, ist, wie lang die Scooter halten. Ja, also wenn ich lese, dass ein Scooter irgendwie einen Monat hält, 30 Tage, und ich mein Leben lang Produkte repariert habe, damit sie möglichst lange halten, dann hast du natürlich einen extremen Clash. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und überlegt, okay, ich finde das Modell echt spannend. Aber wie kann man das lösen? Ja, und habe dann mit meinen Co-Foundern, unter anderem auch Matthias Lauck, der von der Lieferando gegründet hat, zusammengesessen und wir haben eigentlich von Day One entschieden, wenn wir das machen, dann werden wir es nicht im amerikanischen System machen. Das heißt, wir werden jetzt nicht irgendwelche Freelancer, also nennen wir mal sie Gig-Worker, wie sie in Amerika genannt werden, nutzen. Das heißt, irgendwelche Leute haben eine App, sammeln sie ein, chargen die zu Hause, bekommen dafür Geld und stellen sie dann wieder auf die Straße. Sondern wir haben entschieden, dass wir eigene Operations aufbauen. Ja, das heißt, in jeder Stadt, in der wir sind, haben wir ein Warehouse. Wir haben Leute, die die Scooter abholen, professionell und einsammeln und dann vor Ort in den Warehouses geladen, aber auch Maintenance-Work gemacht wird. Also es gibt Ersatzteile, es wird repariert, sodass die Scooter nicht nur eine hohe Sicherheitsstandard haben, sondern auch wieder repariert auf die Straße kommen und wir nicht alle 30 Tage die Scooter austauschen müssen, weil unsere amerikanischen Wettbewerber einfach gar nicht repariert haben.
Und wie ging das dann los? Also ich meine, man stellt sich das ja so vor, du hast dann das Thema entdeckt, hast dann ein bisschen recherchiert, hast gesehen, okay, die amerikanischen Anfänger, also die Pioniere da, Bird and Lime, haben dann schon zig Millionen, also ich schätze mal so 30, 40 Millionen in den ersten Finanzierungsrunden.
Ja, ich glaube fast schon 100 oder so hatten die eingesammelt gehabt.
Ja. Aber dann sitzt man hier in Berlin, hat ein gutes Netzwerk, das kann man sich auch vorstellen, du hast ja schon vorher gegründet und man kann es viele Leute, aber wie geht's dann los? Also hast du dann irgendwen angerufen oder wo kriegt man die Dinger her? Wo kriegt man Leute her, die so einen, die da sowas reparieren können und die dann in all den Städten dann auf einmal so ein Headquarter bauen, so ein Operations
Hub? Also das ist ja die spannendste Zeit. Ja? Das ist ja die spannendste Zeit, die man immer hat, sind ja die ersten 3 Monate. Ja, wenn du einfach da sitzt an deinem Schreibtisch, hast ein Blatt Papier und einen Stift und sagst, ich will jetzt diese Company bauen, wie geht's denn los? Das ist so ein bisschen wie so ein Videospiel. Ja? Du baust. Ja? Du baust erstmal und überlegst, okay, baue ich das alleine? Nee, ich baue es mit irgendwie Mitgründern, weil das macht immer viel mehr Spaß. Ja? Und außerdem kann ich nicht coden. Mir hat auch sozusagen, ich habe gesagt, ich hätte gerne jemanden drin, der auch Mobilitätserfahrung hat. Deswegen habe ich 2 Co-Founder mit reingenommen. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, das machen wir.
Also der eine ist der Kollege von Lieferando.
Genau, und der andere hat Coop mitgegründet.
Coop, und das ist wiederum von, ich glaube, BCG Digital Ventures. Also genau. Hat aber nicht funktioniert.
Hat super funktioniert, können wir gleich mal drüber sprechen, aber das hat dann eine strategische Entscheidung von Bosch gegeben, die das dann irgendwann übernommen haben.
Okay.
Aber grundsätzlich hatten wir dann die Kompetenzen Tech, Mobility Experience, und meine Experience war, Companies schnell aufzubauen, zu skalieren, aber auch dieser ganze Operations-Part, weil wir sind natürlich sehr, sehr, wir sind eine Tech-Company, aber wir sind auch eine sehr starke Operations-Company. Ich sage immer Operations powered by Technology. Und wenn du einen Scooter, der irgendwie nach 60 bis 90 Tagen sein Asset zurückgezahlt hat, aber dein Asset hält aber nur 30 Tage, dann wird's halt schwer, daraus ein Sustainable Business zu bauen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir erstmal einen Scooter, der funktioniert. Am besten einen richtig stabilen. Und dann beschäftigt man sich dann sitzt man da in seiner Wohnung und überlegt, okay, wo kriege ich einen Scooter her? Recherchiert man, und dann habe ich gesehen, okay, ich kann in Europa keinen bestellen, weil es gibt einfach keine. Ja, es gab einfach keinen einzigen. Im Juli 18 war das dann. Und also Juli, August 18, also 3 Monate später, nachdem ich zurückkam. Und habe dann einfach bei Alibaba einen bestellt. Ja, und der kam dann irgendwie über verschiedene Kanäle über Bulgarien nach Berlin und habe den dann in der Neuköllner Wohnung abgeholt und bin damit gefahren und dachte so, okay, jetzt mache ich mal den Straßentest und fahre von Neukölln, wo ich wohne, zum Alexanderplatz und guck, ob das schneller und Spaß macht und günstiger ist als ein Taxi oder als die U-Bahn, und habe gemerkt, das macht richtig Sinn. Ja, es macht viel mehr Spaß und gleiche Experience wie in San Diego. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich wirklich einen Scooter und ich brauche einige. Und habe dann mich beschäftigt mit, neben dem Businessplan schnell zu schreiben, dass wir von verschiedenen Herstellern gegangen sind. Und der einzige, der wirklich verfügbar war, war Ninebot, ja, wo auch wirklich alle bestellt hatten.
Wo sitzt die Firma?
Die sitzen in China und hatten aber eine Dependance in Amsterdam, ja. Und hatten aber, wie gesagt, nur die Amerikaner in Amerika sozusagen unterstützt mit ihren Fahrzeugen. Und in Europa gab es ja noch irgendwie gar nichts. Angerufen, hingefahren und gesagt, okay, ich nehme 1.000 Stück. Ja, und die waren natürlich total überrascht, weil normalerweise dauert so ein Sales-Gespräch über mehrere Monate. Ich habe gesagt, nee, ich nehme die.
Was kostet eine?
Ich habe ja eh keine andere Option gehabt. Der kostet so 400 Euro.
Okay.
Ja. Und habe dann gesagt, okay, jetzt habe ich sie sozusagen per Handschlag gekauft und nicht unterschrieben, aber das Kapital muss ich jetzt auch nochmal schnell besorgen, ja, und bin dann losgezogen und habe dann 2, 3 bekannte Fonds, die ich kenne, die ich sehr schätze, angerufen, gepitcht, auch ohne irgendwie einen Deck, und die gesagt haben, okay, es wird einen Markt geben, und wir glauben, dass ihr den gewinnt, und deswegen geben wir euch das Startkapital von 1,9 Millionen von Point9 und Speed Invest.
Ein österreichischer
Fonds. Speed Invest X aus Österreich, aber eigentlich Berliner, ja. Mhm. Matthias Ockenfels macht das. Und dann Pavel von Point9.
Was war dann die Firma damals wert, also vor 2 Jahren? Also die erste Geld hast du bekommen?
Das war schon eine sportliche Seed-Finanzierung.
Hast du gesagt, sagen, irgendwie gib mir das Geld mal, und ich, die Finanzierung war dann damals, und die Wertung 10 Millionen oder sowas? 8 Millionen?
Irgendwo da um den Dreh, ja. Ich kann leider keine Bewertung
kommentieren. Aber kann man sich ungefähr vorstellen, so, das wäre jetzt üblich so.
Ich habe denen auch gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie auf 2 Millionen raisen, wenn ich jetzt irgendwie 1 Million einsammle, weil ich muss erstmal CapEx kaufen. Ja. Ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie zur Bank gehen und sagen, ja, finanziert mir mal Scooter, und die wissen überhaupt nicht, was es ist. Ja. Deswegen musste ich natürlich auch auf der Bewertung schauen, dass ich da mit denen einen Deal finde. Aber das war, ging super schnell. Die wussten, dass das ein fairer Deal sein wird, und so war es auch.
Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir die ersten Scooter gekauft. Die ersten, ich glaube, am Ende waren es dann, waren dann 500 Scooter oder so. Weil die hatten natürlich auch Lead Times, wann die geliefert werden können. Und nach 2-3 Monaten waren sie dann da. Und dann sind wir direkt gestartet, haben das Tech gebaut, aus verschiedenen,
also die App.
Die App haben wir nicht mal selber gebaut am Anfang, sondern haben sogar verschiedene Stacks von verschiedenen Partnern zusammengestellt, damit wir einfach mal starten können und sind dann im Blitzscaling sozusagen dann von Juli Gründung, August bestellt, dann im Oktober in Wien gestartet am 10.
Wien war die erste Stadt?
Erste Stadt. Deutschland gab es ja keine Regulierung. Ja, das heißt, wo startest du, wenn du in Deutschland nicht starten darfst? Kannst du Zürich machen, Wien oder geht es irgendwie nach Frankreich? Aber da war schon Lyme in Paris ziemlich stark. Also haben wir gesagt, okay, so nah wie möglich an Deutschland, kurze Wege, Wien. Ja. Und da sind wir gestartet mit 300-400 Scootern im Oktober. Und hatten dann sozusagen gezeigt, dass wir auch wirklich exekuten können und haben dann auch dann im Oktober dann unsere Series A mit Northzone gemacht.
Mal wieder ein Hinweis auf Apinio. Die Kollegen machen Real-Time Market Research und ich habe von der Firma schon hier im Podcast ein oder andere Mal gesprochen. Ich schätze das wirklich sehr, habe es selber jetzt ausprobiert, wir haben es hier ausprobiert. Man kann in kürzester Zeit Befragungen vornehmen zu den verschiedensten Themen. Man kriegt Feedback, das ist auch repräsentativ vor allen Dingen. Man kann seine Zielgruppen, potenzielle Kunden befragen, man kann Ideen abtesten. Eigentlich sollte jeder, der irgendwie sich mit Kreativität und Innovation und Business beschäftigt, Apinio auf dem Schirm haben, weil man halt Sachen verplausibilisieren kann. Schaut es euch an, die App einfach installieren, weil man kann jetzt mit 20% Rabatt das erste Projekt sozusagen in die Befragung geben unter omr@apinio.com, also einfach eine Mail schicken, dann geht's los. Ihr werdet erstaunt sein, was es alles so gibt und wie hilfreich solche Sachen im Business-to-Business-Kontext sein können.
Wie viel Geld haben die? Die haben so 30 Millionen rein, also in Summe, weil das hilft.
Ja, über die verschiedenen Runden da um den Dreh, aber die erste Runde, ich weiß nicht genau mal, wie viel das war, 25 Millionen oder so. Mhm. Wir haben noch andere mitgemacht bei der Runde.
Ich glaube, der Staatsfonds von Abu Dhabi?
Nee, das kam dann jetzt vor kurzem erst.
Okay.
Ja, also wir sind jetzt im Oktober 18 und haben dann innerhalb von einem Jahr bis Oktober 19 haben wir dann von einer Stadt sind wir auf 50 Städte.
50?
Ja, in einem Jahr von unseren 10 Mitarbeitern damals auf 350 ins 10 Länder über 20.000 Scooter deployed.
Und immer da bei den Kollegen in Amsterdam bzw. China eingekauft?
Nee, weil wir relativ schnell gemerkt haben, selbst wenn wir die hardcore reparieren nach jedem Einsatz, kriegen wir sie nicht zu einem Lifetime, wo wir uns wohlfühlen, wo ich sagen kann, ich baue hier ein nachhaltiges Geschäft auf. Das war einfach nicht möglich. Der Scooter war einfach nicht dafür gemacht. Mhm. Aber es gab für mich keine andere Option. Entweder ich starte das Geschäft oder ich starte es nicht. Mhm. Und deswegen haben wir auch nicht so viele von denen am Ende bestellt, von Ninebot, sondern haben einfach so viel bestellt, dass wir starten können, Kapital bekommen, Erfahrungen sammeln, haben dann einen Tech gebaut, die Ops in den ganzen Städten aufgebaut, Backend und so weiter, verschiedene Technologien und sind dann aber mit der Erfahrung von irgendwie 30.000 Repairs von unserem alten Scooter, sind wir dann nach China gegangen und haben alle Factories besucht und gesagt, hey, so muss ein Scooter aussehen. Ja, wir brauchen eine Double Suspension vorne, um die ganze Energie von unten abzufedern. Wir brauchen ordentliche Bremsen, am besten 2 Handbrakes, also manuelle und eine elektrische. Dann brauchen wir ein weiteres Footpad, damit die Leute stabil drauf stehen können. Grundsätzlich brauchen wir ein anderes Lager im ganzen Gerät überall, weil wir natürlich Dauerzustand immer fahren. Ja, es ist nicht so, ich kaufe mal einen Scooter und mein Kleiner fährt mal irgendwie einmal die Woche im Kreis, sondern 6-7 Rides am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage. Und das haben wir dann genutzt, haben dann jemanden gefunden, der uns genau den so Scooter so baut, wie wir uns das vorgestellt haben. Und mit dem Partner haben wir jetzt dann sozusagen einen Nachfolger von Ninebot dann entwickelt und der hält so gut, dass wir sogar in der Lage waren jetzt, weil wir jetzt auf Swappable Batteries, auf die dritte Generation gewechselt sind, dass wir den Scooter dann nochmal repariert haben am Ende der Saison, refurbished. Und dann als MyTier, da steht er, als Brand verkaufen. Ja, das heißt, du kannst dann den Scooter, den haben wir dann mit den ganzen wichtigen Teilen ausgetauscht und verkaufen ihn als E-Commerce-Brand und können so die alte Generation super gut verkaufen, geben der nochmal ein Second Life, also sozusagen das Rebuy-Konzept, bekommen Cash zurück. Und das nutzen wir, um die neue Generation auch mitzufinanzieren.
Und wie lange hält jetzt so eine Rolle der neuesten Generation bei euch in Anwendung?
Also aktuell, wenn du jetzt mal irgendwie ab und zu mal einen Diebstahl oder eine starke, wenn ein paar Leute das wirklich richtig kaputt machen, dann haben wir aktuell ein Estimate von ein paar Jahren, weil wir können jedes Teil von dem Scooter reparieren.
Und dann ist doch wirklich dann eine positive Ökobilanz gegeben?
Genau, also der wichtige erste Schritt war, dass wir die Lebensdauer des Produktes so verlängern, dass wir uns erstmal über ein Asset unterhalten. Ja? Nicht irgendwie über ein Spielzeug, sondern wir wollen darüber, wir wollen ja die Mobilität zum Guten verändern. Das ist unsere Mission hier in dieser Firma. Und dementsprechend wollen wir, dass auch die Dauer so lange wie möglich ist. Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir die Operations in den Städten so effizient machen, so sustainable, dass ich nicht mehr mit einem Fahrzeug in die Stadt fahren muss, aus dem Außenlager, damit die Stadt vollstopfe, dann die Scooter einlade, zurückfahre, lade und wieder rausbringe. Mm-hmm. Das hat mir auch schon von Anfang an gestunken. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auf Swappable Batteries gehen. Das heißt, wir haben jetzt in unseren Städten kleinere Spokes, mit denen wir, das sind so wirklich kleine Flächen, da haben wir unsere Batterieschränke, feuerfest, High Security, dann fährt unser Mitarbeiter mit einem elektrischen Cargo-Bike oder mit einem E-Van, dann nimmt sie, fährt zu den Scootern, tauscht die vor Ort direkt aus, macht einen Safety-Check, guckt, ob alles in Ordnung ist und fährt dann sozusagen die Fahrzeuge ab. Mhm. Das spart dir halt 80% Weg, Kosten über 50%. Und ich will eigentlich nur Cargo-Bikes auf der Straße haben, aber weil Cargo-Bikes noch nicht in der Masse produziert werden, sodass du mal irgendwie 500 Stück bestellen kannst, müssen wir noch auf E-Vans zurückgreifen. Selbst da haben wir ein bisschen Knappheit im Leihbereich. Aber jetzt kann ich sagen, dass die Fahrt mit elektrischem Strom in 80% aller unserer Logistiken mit Renewable Energy geladen wird. Die anderen stellen wir jetzt in den nächsten Monaten um. Dann werden die Batterien getauscht mit Fahrzeugen, die auch mit Renewable Energy fahren. Und dementsprechend ist der Ride, also die Fahrt als solches, erstmal komplett climate neutral. Jetzt wäre die Frage natürlich, okay, was ist denn eigentlich mit der Produktion dieser ganzen Scooter? Ne? Also die müssen ja in China produziert werden, da gibt es verschiedene Supplier. Was ist deren CO2-Bilanz? Was sind deren Emissionen? Dann der Transport nach Europa, die Verteilung, dann gibt es ein Headquarter und so weiter. Und wir haben uns dann auch relativ schnell entschieden, dass wir das ziemlich konsequent durchziehen, weil ich sehe mich als Impact-Entrepreneur und ich mache das nicht für die Kohle, sondern ich will etwas verändern. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir die komplette Company auf Climate Neutral umstellen. Das heißt, wir haben alles optimiert, wie ich gerade erklärt habe, in den Operations, aber auch im Headquarter. Ja, gibt es kein Fleisch zum Beispiel bei irgendwelchen Events. Es gibt eine ganz harte Policy zum Reisen, nur Zug in Deutschland und so weiter. Und wir haben jetzt sogar den CO2-Ausstoß unserer Produktion in China und den Transport ermittelt. Und das können wir leider nicht auf Renewable Energy umstellen, weil das so eine lange Supply Chain ist. Haben aber gesagt, wir haben eine Due Diligence gemacht mit einem Partner, der genau ermittelt hat, wie viel CO2-Emissionen wir haben. Und die werden wir kompensieren durch ein Schutzprojekt im Amazonas mit Climate Partner. Jetzt können wir stolz sagen, dass jede Fahrt und dass die komplette Company climate neutral ist. Und
das aber durch Offsetting, muss man schon sagen.
Ne? Plus das Offsetting, ja. Also wir haben alles getan, was wir tun können, um sozusagen auf so sustainable wie möglich zu machen. Und den Teil, wie den Transportweg, weil es gibt keine elektrischen Frachtschiffe, kompensieren wir ja über Aufforstung oder Schutzprojekte im Amazonas und auch ein Waldprojekt hier lokal.
Aber es ist schon, die Produktion da ist natürlich schon ein Wort, wahrscheinlich aus Ökobilanzsicht. Also ja, also Roller herzustellen, stelle ich mir jetzt.
Ist eher der, also das ist gar nicht so viel, wenn du es mal mit einem Auto vergleichst. Ja, also du hast ja viel höhere Effizienz auf das Gewicht und hast einen viel niedrigeren Ausstoß. Aber natürlich hast du auch da eine Produktion, ich habe mich selber angeschaut, das ist aber schon eine ordentliche professionelle Produktion, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hinterhof, das sind wirklich gute Arbeitsbedingungen und wir haben auch die ganze Supply Chain gediligenced mit unserem Partner, aber wie gesagt, ich kann nicht mehr machen als sozusagen das jetzt offsetten und den Transportweg und das ist aber wichtig, dass man auch das bei einer Unternehmensgründung, finde ich, mit inkludiert.
Warum heißt die Firma eigentlich Tier?
Warum heißt die Tier? Gute Frage. Man hätte natürlich einen generischen Namen können wie Ride oder keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Irgendwie finde ich alle komische Namen, so Lime oder Bird, das ist, ja. Es ist irgendwie nichts ist so richtig logisch, aber Warum war ich jetzt Tier?
Wir wollten auf jeden Fall einen Namen haben, der einprägsam ist. Ich glaube, darum geht es ja bei Brands. Und bei Tier ist immer die Leute so, die sind erstmal kurz ein bisschen verstört. So, warum heißt das denn jetzt Tier? Aber mit jedem, den ich am Anfang gesprochen habe, konnte sich jeder nach einem kurzen Gespräch zu meiner Business-Idee sofort wieder daran erinnern und dachte ich, okay, das ist schon mal, hat einen guten Wiedererkennungswert, also ziemlich simpel. Trotzdem haben wir uns natürlich auch überlegt, das Tier One, ja, Tier ist auch auf dem Englischen ein Level, eine neue Form und wir wollen sagen, eine neue Form der Mobilität bringen. Und außerdem haben wir gesagt, deutsche Namen sind auch immer ganz cool und Uber ist auch deutsch, Tier ist auch deutsch, deswegen nennen wir schon Deutsch und dann können wir einen deutschen Namen nehmen.
Okay. Aber hast du selber ausgedacht?
Hat mein Mitgründer tatsächlich sich in die Runde geworfen. Ich war erst so, was soll das denn jetzt? Aber dann, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und so ein Gefühl bekommt, waren wir dann relativ schnell alle ziemlich excited.
Lass mal ein bisschen über das Geschäftsmodell sprechen. Man kann nachlesen, ihr announced immer, wenn ihr so 1 Million Fahrten habt oder 2 Millionen Fahrten und so. Und dann bin ich selber Nutzer, also von verschiedenen Services. Und ich fahre so, bei einer normalen Fahrt 4 Euro oder sowas. Ja. Dann, wenn ich jetzt dann lese, okay, 1 Million Fahrten, dann weiß ich, bei mir kostet eine Fahrt zumindest so 4 Euro oder 5 vielleicht. Das wird wahrscheinlich bei den meisten ungefähr sein, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Dann habt ihr ja logischerweise zu dem Zeitpunkt dann irgendwie 5 Millionen Euro Umsatz. Ja? Das klingt jetzt erstmal sehr wenig für das, was da an riesen Arbeit hintersteht. Also Produktion, Logistik, Operations, was du gerade beschrieben hast. Wenn man dann sieht, okay, und bei 1 Million Fahrten sind es ja trotzdem nur 5 Millionen Euro Umsatz. Wie geht das auf?
Also, wenn du dir die Mission anschaust, dass die Mobilität verändern wollen zum Guten, dann müssen wir natürlich schon ein bisschen was aufbauen. Ja, dann können wir nicht irgendwie mit 1-2 Millionen versuchen, keine Ahnung, Berlin, ein Teil von Berlin in Kreuzberg die Mobilität verändern, sondern wir wollen es ja wirklich in Europa weit verändern. Und dafür brauchst du Kapital. Und mit diesem Kapital, damit du Dimensionen bekommst, haben wir es geschafft, mit einem Zehntel, was Bird & Lime zur Verfügung hatte. Also die hatten damals 500 Millionen geraced, wir hatten damals 50 Millionen geraced oder 40 Millionen vor unserer Series B. Haben wir es geschafft, mehr Fahrten zu generieren als Lime und Bird jeweils global, ja, in der gleichen Zeit. Ja, das heißt, mit einem Zehntel des Kapitals haben wir innerhalb von 15 Monaten in 12 Monaten 15 Millionen Rides generiert. Das ist schneller als jede Company, die zuvor Mobilität gemacht hat. Ja, also es sind mehr Rides als Lime und Bird, andere europäischen Scooter-Provider sowieso, aber auch schneller als Lyft und Uber Global. Das heißt, du hast einen massiven Impact generiert und deswegen sind wir auch in der Lage, mit extrem effizienten Kostenbasis und Operations dann auch eine weitere Runde zu generieren, um sozusagen das Geschäftsmodell weiter zu pushen, weiter zu expandieren und auch dann...
Aber du brauchst schon eines Tages dann mal, weiß nicht, 50 Millionen Fahrten im Jahr oder sowas, damit das funktioniert?
Also wir sind, um jetzt nochmal die Runde, sozusagen auf deine Frage zu antworten, das ist ein Riesenerfolg für uns gewesen. Ja, auch im globalen Kontext, ja, muss man sagen, dass das Team also wirklich was Erstaunliches erreicht haben. Wenn du sagst, irgendwie 10 Millionen Fahrten hat irgendwie DriveNow 6-7 Jahre gebraucht, das haben wir halt irgendwie in einem Jahr abgerissen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man erstmal so eine Infrastruktur baut,
hat zum Glück aber auch so eine Disruption mit keinem Marketing-Spend. Also wir haben wirklich 10.000 Euro Marketing im Monat gehabt, 20.000. Das haben wir eigentlich für Events und ein bisschen Branding gemacht, aber da gibt's kein Performance-Marketing, was man normalerweise kennt, ja auch so High-Scale. Und ansonsten haben es Leute einfach auf der Straße benutzt, weil sie es gesehen haben.
Das heißt, Kostenpositionen sind Produktion und Operations.
Richtig. Ja, that's it. Ja. Und dementsprechend brauchst du natürlich eine gewisse Anzahl von Fahrten, aber du kannst natürlich auch die Kosten jetzt schön optimieren. Ja, das ist ja von Anfang an unser Ding gewesen. We own the operations und jetzt gehen wir Stück für Stück mit den Kosten runter, optimieren das sozusagen, dass wir auch, und das können wir auch extrem stolz sagen, dass wir in Städten, in Situationen, wo es echt schlechtes Wetter ist, profitabel agiert haben und aktuell agieren, dass wir daraus ein nachhaltiges Geschäftskonzept bauen können.
Wie viele Fahrten habt ihr insgesamt jetzt gemacht bislang?
Ich glaube, wir announcen bald eine ziemlich große Zahl.
Was war die letzte, die ihr announced habt?
Die letzte, was wir announced haben, war wahrscheinlich die 10 Millionen Fahrten.
Und dann kommen bald jetzt die 100? Also?
Naja, 10 Millionen Fahrten war im Oktober letzten Jahres. Jetzt war ein harter Winter.
Okay.
Also sind wir nicht bei den 100, aber ich kann jetzt noch keine Fahrten kommentieren, weil wir das selber ganz gern, dann, wenn wir es erreicht haben, kommunizieren und nicht vorher. Aber selbst im Winter, ja, die Frage ist auch, wie funktioniert es im Winter, haben wir, glaube ich, ein sehr nachhaltiges Modell aufgebaut.
Okay, aber meine Schätzung so, dass dann eine durchschnittliche Fahrt dann 3, 4, 5 Euro bringt, ist ungefähr richtig?
Ja, so um den Dreh, vielleicht ein bisschen weniger.
Okay. Und hast du denn irgendwas vor Augen, was man an Fahrten braucht, so um das zu schaffen? Also wirklich damit.
Das kommt ganz auf die Stadt drauf an. Also man kann es jetzt nicht so global sehen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie eine Zahl, so viel Fahrten braucht das, weil es hat natürlich auch damit zu tun, wie du deine Kostenbasis veränderst. Da sind mehr Einflussfaktoren. Aber wir schauen uns die Profitabilität an in jeder Stadt und wollen in jeder Stadt profitabel sein, in der wir sind.
Gab es so eine Stadt, wo es nicht geklappt hat?
Ja, wir waren mal in Saragossa, die haben wir zugemacht.
Weil da.
Das war unsere zweite Stadt. Das war irgendwie, man konnte dort starten, aber halt komplett unterschätzt, weil sehr regnerisch, viele Pflastersteine, wenig Geld, um sozusagen einen Scooter zu fahren.
Ist das schon teuer, muss man also auch sagen. Es ist schon teurer als jetzt.
Ich stimme dir zu, es ist nicht günstig, aber es ist auch extrem convenient. Ja, und ist natürlich auch viel Arbeit dahinter, wie du ja irgendwie auch jetzt mitbekommen
absolut,
hast.
Absolut.
Und dementsprechend muss man auch immer im Verhältnis sehen, wie viel GDP ist in dem Markt, aber auch, was ist das Verhältnis zum Public Transport. Ja, also wenn jetzt der Public Transport in Saragossa halt irgendwie 50 Cent, 60 Cent kostet, dann nutzen es halt einfach deutlich weniger Leute.
Also Saragossa war bislang die einzige, wo ihr wieder zugemacht habt?
Wir haben uns auch gegen Madrid entschieden, ja, weil Madrid einen von der Regulation ein ziemlich komisches Setup hatte, wo wir nicht wirklich uns vergrößern konnten. Das galt aber für alle Player. Aber ansonsten sind wir jetzt wir sitzen 56 Städte. Niemand in Europa hat mehr Städte als wir. Ich glaube, das ist nach eineinhalb Jahren ein ganz cooles Statement.
Wie differenziert man sich gegenüber den ganzen anderen Wettbewerbern? Also Marketing ist es nicht offensichtlich. Das Produkt ist es vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt auch nicht dem Kunden so richtig erkennbar, wie lange die Dinger nun haltbar sind. Wenn ich draufstehe, ist mir nur wichtig, dass es gerade hält, wenn ich draufstehe.
Ja.
Also was ist so der Hauptdifferenzierungsfaktor jetzt gegenüber Lime und Bird und Voi und da gibt es ja ganz viele.
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man den Scooter, wenn du die App aufmachst, weiß, der ist bei dir in der Nähe. Das heißt, es geht erstmal grundsätzlich darum, dass man ausreichend Supply hat, Density. Und wenn du dann, sagen wir mal, noch einer hat so eine Density wie wir, dann ist es wichtig, dass du ein Fahrzeug zur Verfügung stellst, das vielleicht den Ticken besser ist. Ja, dass ein paar Features hat, wo du sagst, da fühle ich mich wohler, ja, weil es einfach gut sozusagen dich von A nach B bringt, sicher, weil es eine bessere Federung hat, weil du ein Handy laden kannst, weil du eine Navigation hast und so weiter. Das sind so die Merkmale, wo wir den kleinen Unterschied machen können.
Preis nicht so sehr.
Preislich sehe ich jetzt erstmal nicht, weil ob du jetzt irgendwie 3 Euro oder 3,20 Euro zahlst, ist vielen Leuten, die Scooter aktuell nutzen, hat nicht die größte Relevanz. Ja? Wenn es aber zum Preis geht, ja, ist die einzige Frage, wie kannst du sagen, wenn jetzt immer mal, ich glaube nicht, dass ein Preiskampf entsteht, weil es keiner will,
Aber wir können natürlich dann irgendwann auch Angebote machen als Subscriptions, die keiner machen kann, weil wir einfach die niedrigste Kostenbasis haben. Wir sind weltweit die einzige Firma, die mit Swappable Batteries wirklich auf dem Markt ist. Ja, 80% unserer Flotte ist komplett Swappable Batteries. Das heißt, wir fahren aktuell mit...
Wechselbatterien.
Das heißt, wir fahren aktuell mit ungefähr 50%, 40% weniger Kosten als alle anderen sind unterwegs. Mhm. Das heißt, die anderen müssen bald wieder raisen, wir können später raisen, wir haben bessere Zahlen. Und ich glaube, das wird dann vielleicht ist nochmal ein heißer Sommer, aber ich glaube, wie du ja schon auch gehört hast und gesehen hast, Konsolidierung wird kommen. Ist schon passiert mit Zirk und Bird. Und ich glaube, da wird es wahrscheinlich nochmal eine Welle geben und dann wird es am Ende 2-3 Player geben und die können sehr gesund und sehr erfolgreich agieren.
Ja, also nebeneinander auch. Also es ist kein Monopolmarkt.
Nein. Ich glaube an Koexistenz, ich glaube an
also zwei kann es geben, 3 für maximal.
Ja, also ich jetzt nicht 5, ja, 3 auf jeden Fall.
Okay.
Ja, da wird natürlich der Erste natürlich ein bisschen mehr Geld machen als der Zweite. Aber 3 sehe ich überhaupt kein Problem.
Okay, das heißt, man kann die Preise nie signifikant erhöhen, weil solange 3 da sind.
Ja, würde ich auch nicht machen, weil ganz ehrlich, ich muss ja auch ein Sustainable Business bauen gegenüber anderen Vergleichsmöglichkeiten der Mobilität. Ja, und wenn jetzt irgendwie mein Berlin-Ticket 2,80 Euro kostet oder 3,20 Euro in, keine Ahnung, München, dann muss ich ja ungefähr in dieser Range bleiben. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich verlange jetzt 5 Euro, was ja auch irgendwie nicht Sinn macht als Konsument.
Aber wenn du sagst, so Density, das klingt so, als wenn ihr schon über Logistik und sozusagen diese Analyse, wie muss ich Prozesse optimieren, darüber versucht euch zu differenzieren, dass ihr sagt, okay, ich antizipiere, wo müssen wie viele Roller wann stehen,
genau,
dass die User Experience in der App halt besser ist als bei anderen.
Genau.
Das heißt, das ist schon wirklich eine ganz, ganz analytische Arbeit im Detail, der man dann am Ende den Nutzer indirekt oder das merkt er dann gar nicht so richtig, so ein bisschen unterbewusst überzeugen will.
Genau. Und das ist so der erste Schritt. Und dann wird es natürlich auch andere Möglichkeiten der Mobilität geben. Ja, also wir sind jetzt wir heißen jetzt nicht irgendwie Scooter GmbH, sondern Tier Mobility. Und wir werden irgendwann in der Zukunft dann auch andere Formen der Mobilität anbieten, dass du dann auch nicht nur einen Scooter nutzen kann, sondern auch andere Fahrzeuge.
Sag mal, was können wir sich da vorstellen?
Ja, es gibt ja, wie du ja siehst, verschiedene andere Möglichkeiten im Sharing-Bereich. Gucken wir uns gerade an. Können auch nichts irgendwie...
Aber Autos nicht?
Autos in der Form, wie es aktuell im Sharing-Betrieb gemacht wird, das kann nur durch einen Autokonzern subventioniert werden. Und ist für mich sehr challenging. Deswegen ist es nichts, was wir in einer kurzen nahen Zukunft anschauen. Aber es gibt andere Fahrzeuge.
Fahrräder, Roller.
Vielleicht.
Ah, okay. Wenn man so jetzt, also wovon ich wirklich begeistert bin, bei euch, aber auch bei anderen, ist halt, wie krass schnell diese App funktioniert. Also wenn du zum ersten Mal sagst, ich mache jetzt mal so eine Rollerfahrt oder so einen Scooter und du stehst davor und hast keine App installiert, nichts, bis du stehst da drauf, kann ich wirklich sagen, 2 Minuten. Also die App installieren, weiß ich nicht, dann deine Kreditkarte kurz rein oder PayPal oder was und dann stehst du auf dem Ding. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr conversionstark und irgendwie so ein super Funnel von ich will das jetzt mal machen, bis ich kann das machen und ich kann fahren. Da haben wahrscheinlich alle, gucken da beim anderen ab und wenn der eine neue Idee hat, dann hat der andere die am nächsten Tag auch so ungefähr, ne?
Ja klar, aber da kannst du jetzt auch nicht mehr so viel optimieren, ne? Also ich meine,
das ist schon echt extrem slick.
Das ist ja auch das, was mich so fasziniert hat in diesem Modell, ja? Also ich bin ein extremer Freund von Convenience und so ist ja auch das ganze Sharing-Konzept, ne? Alles, was du besitzt, besitzt dich am Ende und das kann auch sehr negativ sein. Und wenn du einfach irgendwo hingehst, sagst du, ich würde jetzt gerne mal irgendwie von A nach B, ich mache jetzt irgendwie One-Click und kann dann irgendwie das da abstellen, wo ich ankomme und dann gehe ich irgendwo hin. Das ist einfach, das passt einfach zu unserer Generation und wird auch noch viel mehr kommen, dass wir eigentlich alles shared haben wollen. Und wir müssen auch über shared nachdenken. Rein von Effizienzgründen in unserer Stadt kann nicht jeder sein eigenes Auto besitzen. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, dass bis 2030 eigentlich die Anzahl der eigenen besitzten Autos extrem zurückgegangen ist. Eigentlich ist mein internes Ziel 50% und das am liebsten dann auch gar keine Diesel- und Benziner unterwegs, nur noch Elektroautos. Und das schaffst du natürlich mit solchen Modellen, die so disruptiv und so einfach zu benutzen sind. Ja? Also Seamless ist einer unserer Teile unserer Vision. Und ich glaube, es gibt kaum was so eine schnelle Disruption hatte wie Scooter. Ja, also wenn du im App Store 8 Wochen lang auf Platz 1 bist, vor Google Maps, WhatsApp und
Ohne Marketing.
Das ist eigentlich gigantisch.
Und die Leute
eine Marke aufgebaut ohne Marketing.
Und die Leute zahlen dafür. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Free Service und bin ein Free Game oder sowas, bin jetzt irgendwie TikTok, sondern ich bin ja wirklich ein Service, wo Leute wirklich auch dafür bezahlen. Ohne Marketing auf Platz 1 für 8 Wochen in Deutschland, da waren wir echt stolz drauf.
Ich meine, der Markenwert ist ja wahrscheinlich jetzt auch, also Tier als Marke kennt jetzt eine ganze Generation zumindest von Innenstadtmenschen in Deutschland.
Ja.
Habt ihr also sehr schnell sehr viel Markenwert zumindest schon mal erschaffen,
ohne
dafür bezahlt zu haben, so richtig?
Naja, wir haben ja schon dafür bezahlt, weil die Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben. Die Frage ist, aus welcher Perspektive du siehst, was in dem entsprechend Marketing ist. Aber es ist jetzt nicht das klassische Performance-Marketing, was man kennt. Dadurch, dass so viele Leute das nutzen und es so visibel ist, ist dadurch die Bekanntheit natürlich sehr stark.
Hinweis auf vaay.com. Wer uns regelmäßig hört, wird es kennen. Vay, die Kollegen, bieten das Beste aus der Hanfpflanze, also CBD-basierte Wellbeing-Produkte. Und zwar ganz wichtig, es geht um CBD. Das ist der Wirkstoff aus dem Hanf, der einen entspannt und relaxt und nicht das THC, das einen ja high macht. Deswegen gibt es dann das Mundspray, es gibt die Kapseln für nach dem Essen, es gibt Sportgel, all sowas, um sich zu entspannen mit CBD. Und es gibt auch einen Badezusatz, die sogenannte Bath Bomb mit CBD. Und die habe ich jüngst am Wochenende probiert, also am Sonntagabend gebadet. Und was soll ich sagen, ich habe danach sehr gut geschlafen. Es war auch so ein angenehmes Bad mit so ein bisschen Gewürzstoffen noch dabei. Es war sehr cremig. Und es war eine ganz große Kugel in dem Paket, das mir zur Verfügung gestellt wurde, netterweise von Way. Und am Ende habe ich auch wirklich sehr entspannt und tief geschlafen. Das ist nicht selbstverständlich bei mir. Und insbesondere nicht in einer Nacht, in der der Sturm Sabine über Hamburg hinweggezogen ist, habe ich wenig oder bis gar nichts mehr mitbekommen. Und vielleicht lag es ja an Way. Wie auch immer, probiert es selber aus. Way.com. Und da gibt es Entspannung nach modernsten Möglichkeiten.
Ihr macht also Partnerschaften, ihr seid jetzt in der Sixt-App zum Beispiel drin.
Ja.
Sind noch andere Partnerschaften, die ich jetzt nicht gesehen habe?
Ja, wir sind eigentlich in fast jeder deutschen Stadt, in der wir aktiv sind, sind wir Partner des öffentlichen Nahverkehrs. Ja, also ich kann jetzt irgendwie in München über die MVG-App, kann ich jetzt auch einen Scooter buchen. Wir haben Kooperationen in eigentlich fast jeder Stadt, wo wir auch ein Co-Branding machen. Also wir sehen uns, wenn wir in die Stadt gehen, dann sind wir immer erst bei der Stadt und dem öffentlichen Nahverkehr und sagen, wir wollen mit euch gemeinsam die Mobilität verändern. Wir würden gerne mit euch starten, wir würden mit euch gerne zusammenarbeiten, wie können wir kooperieren und dann starten wir auch erst. Also wir gehen nie in eine Stadt und sagen so, jetzt sind wir jetzt da und jetzt geht's los.
Okay, aber sag mal, was ist so der, macht ihr das mit den Städten aus Kooperationssicht, das verstehe ich schon, aber bei Six geht es ja auch schon darum, Neukunden zu gewinnen, oder?
Ja, natürlich, aber der Anteil von Six bei unseren Neukunden ist halt so gering, weil wir so viele eigene Kunden generieren.
Und eigene Kunden heißt aber wirklich Referrals und Sichtbarkeit im Straßenverkehr und genau. Das ist es. Es genau. Gibt es keine anderen, nicht sofort erkennbaren Kanäle oder sowas.
Genau, genau.
Und gibt es da irgendeine Möglichkeit, sich zu differenzieren nochmal gegenüber den anderen? Weil die stehen ja auch rum. Also
klar, also du musst dann überlegen, was sind dann so die kleinen Nuancen aktuell noch, dass jemand sagt, okay, mit der Marke fühle ich mich irgendwie wohler.
Sag mal ein Beispiel, was du da so war?
Also ich finde erstmal grundsätzlich gibt es Leute, die haben keine Lust, sich auf einen extrem bunten Scooter zu stellen. Ja, der jetzt irgendwie komplett rot ist oder sonst was, weil da sagen, so fühle ich mich irgendwie
uncool,
weil ich irgendwie so eine Werbebande bin. Ich glaube, designtechnisch sieht unser, glaube ich, haben unsere Designer einen ganz guten Job gemacht, dass man sich damit auch sehen lassen kann. Und wenn irgendwie Modedesigner irgendwie im GQ mit unseren Scootern fotografieren, dann merkt man auch, dass irgendwie hat so einen leichten Hipster-Touch mit der Farbe auch, und das glaube ich auch wichtig, dass man da jetzt nicht nur einfach nur eine Farbe hinknallt, ja, sondern dass man auch sich überlegt, okay, wo positioniere ich welchen Sticker, wo positioniere ich unseren Charging fürs Handy hin, wie ist das Licht eingestellt, also es ist ja wie, so ein bisschen wie ein Auto, ja, also ob ich jetzt ein BMW oder einen Daimler fahre, ist nicht mehr so emotional wie früher, glaube ich, ja, weil Leute das eher als Gebrauchsgegenstand sehen, aber trotzdem hat man noch eine Präferierung und da versucht man sich natürlich drüber abzugrenzen, sagen, okay, ist ein cooles Design, hat eine coole Beschleunigung, hat aber ein super sicheres Fahrverhalten, hat bessere Bremsen, eine bessere Front Suspension, also es geht ja schon über auch Experience des Fahrens.
Und ich glaube, dass man muss es eher als so 360 Grad Customer Experience sehen. Also von wie werde ich angesprochen, wie ist die App, wie ist das Fahrerlebnis. Und ich glaube, darüber erscheint dann der Kunde zusammen mit, wo steht der Scooter, steht immer da, wo ich ihn haben will.
Wie ist denn so das Ranking jetzt global? Wer macht die meisten Fahrten? Wer ist der größte Anbieter in dem Segment?
Nach Fahrten, also aktuell ist es so ein Top 3, Lime, Bird und uns.
Ja. Okay, global auch gesehen.
Global auch gesehen. Und in Europa ist es ein ziemlich hartes Head-to-Head zwischen Lime und uns gerade.
Okay. Ja. Aber wenn man jetzt guckt, die amerikanischen Firmen, die sind jetzt bewertet, jetzt heute, oder zumindest raisen die, ne, ja, auf so Richtung 3 Milliarden Firmenbewertung. Das ist ja schon nochmal ein anderer Unterschied. Also ich habe jetzt bei euch Gerüchte gehört, so ihr seid jetzt so 300 Millionen sowas unterwegs. Ist das so ungefähr zu treffen?
Kann ich nicht kommentieren, wie gesagt, Bewertungen. Aber erstmal grundsätzlich muss man sagen, eine hohe Bewertung ist auch nicht immer gut. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie eine 3 Milliarden Bewertung hat und muss jetzt irgendwie neu raisen, aber ich komme nicht so richtig weiter, dann kann das auch eine Bürde sein.
Ja, absolut. Mit 3 Milliarden muss man sich mal klar machen, das ist ja schon irgendwie...
Das muss man erstmal...
Fast MDAX, ist MDAX, glaube ich, so ungefähr. Ne? Das ist schon
richtig fett. Ja. Also muss man auch erstmal verdienen. Ja. Deswegen bin ich jetzt nicht irgendwie, sage ich so, ja, wir müssen irgendwie 3 Milliarden wert sein. Ich gucke da nicht drauf. Ja. Ich gucke drauf, was sind unsere Anzahl der Rides, die wir machen, wie zufrieden sind unsere Kunden, wie sind unsere Operations, wann bin ich im Kern profitabel, wann kann ich in andere Fahrzeugklassen gehen, was macht unsere Technologie, das ist, was mich beschäftigt. Und wenn die Bewertung wird, die wird automatisch dann ein Ergebnis davon sein. Und dann wird man am Markt sehen, was man in Europa dafür bekommt und versucht natürlich dann auch für seine Investoren, die man dann auch hier reingeholt hat, den besten Deal zu verhandeln. Aber wir haben auch uns für Mubadala entschieden. Wir hatten höhere Angebote, aber wir haben Mubadala genommen.
Das ist der Fonds aus Abu Dhabi.
Wie
kommt man jetzt als Berliner Unternehmer zu den Kollegen?
Also wir hatten sozusagen eine Empfehlung von Speed Invest. Die haben schon mit Mubadala bei WeFox gearbeitet. Und dann habe ich mit Julia unterhalten von WeFox, hat gemeint, hey, super Partner, dann mit Speed Invest. Und die haben mir dann das Intro gemacht und der Partner drauf ist ein Deutsch-Libanese, der super analytisch ist, der den Markt extrem spannend findet. Mubadala ist einer der größten Investoren in Uber, in Didi, in den großen Ride-Hailing-Companies, sind ja auch Main-Investor von Softbank. Und da ich auch arabische Wurzeln habe, haben wir relativ schnell connected. Der hat verstanden, dass wir eine große Mission haben und nicht einfach nur Scooter auf die Straße stellen. Und wenn du Investoren reinholst, dann willst du eigentlich immer Leute reinholen, auch mit denen du dich extrem gut verstehst. Ja, du gehst ja mit denen ja nicht nur in guten Zeiten, hast auch viele schlechte Zeiten mal, die auch irgendwann mal kommen können. Und da willst du natürlich eng miteinander irgendwie eng zusammenstehen. Und deswegen haben wir uns auch für jemanden entschieden, der dann nicht die höchste Bewertung gezahlt hat, sondern eine sehr gute Bewertung. Aber uns war dann irgendwie auch die Person, das Team einfach wichtiger.
Was haben denn jetzt die großen amerikanischen Firmen euch voraus? Was können die besser? Was würdest du dir wünschen, was du auch hättest, abseits vielleicht von der Kohle? Oder ist es vielleicht sogar möglich, wenn du sagst nichts, dann würde ja sogar die Chance bestehen, hier einen deutschen Weltmarktführer zu bauen?
Also Weltmarktführer, man muss jetzt aufpassen, über welche Märkte man redet. Also zum Beispiel würde ich jetzt nicht in den asiatischen Markt gehen. Ich würde auch nicht in den amerikanischen Markt gehen.
Weil die da schon sind.
Weil die da schon sind, ist es von der Regulierung nicht einfach. Das ist einfach kein einfacher Markt. Ja. Aber in Europa sind wir extrem gut positioniert. Das ist global auch der wichtigste Markt. Ja. Es gibt auch viele Studien dazu. Sehen wir selber in den Zahlen. Und wenn ich mir Europa anschaue, gibt es nichts, wo ich sage, ach, das hätte ich gerne. Ja, wir haben sehr viel Zeit investiert in unseren Scooter. Das ist der beste Scooter von der Lifetime. Wir haben Swappable Batteries, hat keiner. Wir haben eine coole Brand aufgebaut. Wir sind in den meisten Städten. Wir haben mit den meisten User. Wir haben die besten Operations. Wir machen das alles selber. Wir haben eine gute Mission. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie über den Ozean schauen und sagen, das hätte ich gerne. Und selbst wenn es wäre, dann wäre es ein guter Ansporn, es besser zu machen. Mhm. Also ich bin da relativ entspannt.
Sag noch ein paar Worte zu kleineren Städten. Wir haben auch hoffentlich Hörer in kleineren Städten. Jetzt wenn man so guckt, klar, die Großen, da seid ihr überall, aber jetzt gibt es auch schon Fürth und also da, ja. Wenn man so ein bisschen versucht, Linz gab es, da sind wieder einige rausgegangen, also es gibt ja so wirklich Kämpfe, dann probiert man mal was aus, dann geht man wieder zurück. Was glaubst du, ist so die Einwohnerzahl, die man haben muss, um in dem nächsten Mal in den Genuss zu kommen von euch?
Also ich habe immer gesagt, eigene Stadt ab 100.000 Einwohner müsste machbar sein. Ja, und ich kann mich jetzt auch nicht auf Berlin-Mitte konzentrieren, weil damit verändere ich nicht die Mobilität, sondern muss eigentlich ein ganzheitliches Konzept bauen. Ja, und das muss auch in Gesamt-Berlin funktionieren. Es muss aber auch in Städten funktionieren wie Fürth, Ingolstadt, Mannheim, Ludwigshafen und so weiter. Und das funktioniert extrem gut.
Seht ihr, also die Städte sind in sich profitabel?
Die sind in sich profitabel. Es ist auch total spannend zu sehen, wie junge Leute, die jetzt ihren ersten oder zweiten Job haben, die bei uns City Manager sind, sagen so, hey, ich verändere gerade hier Ingolstadt. Ja, und ich sitze gerade mit dem Bürgermeister zusammen und erkläre ihm und mache mit ihm eine Partnerschaft im öffentlichen Nahverkehr. Die sind so stolz, etwas zu verändern und die Stadt zu elektrifizieren und dabei eine Sustainable Operations aufzubauen, dass da so eine positive Energie ist, dass da unglaubliche Einsatz und Leistung entsteht.
Wie ist denn das generell mit, also die Städte, sind die meisten welcoming oder es gibt ja auch viele Diskussionen, rein theoretisch seid ihr auch immer nur eine Helmpflicht von großen Umsatzeinbußen entfernt oder ein Verbot von großen Umsatzeinbußen entfernt. Ihr habt ein großes Lobbyteam?
Naja, ich hab nie Public Policy gemacht, das war für mich komplettes Neugebiet. Ich bin dann ganz am Anfang, auch in den ersten Wochen, bin ich einfach mal nach Madrid, habe einen Termin gemacht mit dem Minister of Transportation und wollte einfach mal verstehen, was sind so seine Needs, ja, was ist ihm wichtig, was gefällt ihm nicht, weil Lime da gerade kurzfristig rausgeflogen war in dem Sommer und da hatten wir gar keine Stadt gestartet gehabt und wollte erstmal verstehen, was ist in deren Seite. Und du hast eigentlich grundsätzlich bei neuen Sachen immer das Gefühl, dass Leute erstmal ein bisschen ängstlich sind, ja. Manchmal sogar panisch. Ja, was verändert sich in meiner Stadt? Was ist mit diesen Fahrzeugen? Kann ich überhaupt noch über den Bürgersteig laufen? Was passiert, wenn meine Oma stürzt? Das sind natürlich alles berechtigte Fragen, aber man darf nicht in so eine Panik verfallen, was in manchen Städten passiert ist, als wir gestartet sind. Aber wir haben da sehr viel Arbeit geleistet, haben die Leute beruhigt, haben denen das erklärt. Wir sind jetzt auch nicht mit 1.000 Scootern gekommen, sondern erst mit 100. Dann haben wir das gezeigt, wie sind die Fahrten, dann haben wir 200 gemacht und haben immer, wenn wir erhöht haben, immer mit der Stadt gesprochen. Und das hat so viel Vertrauen gebaut. Weil die sind natürlich auch alle so ein bisschen gebrandmarkt von Uber. Ja, Uber war immer so, reingehen und dann ask for forgiveness, war immer so deren Credo. Und dann irgendwelche Gerichtsverfahren und so weiter. Also wir gehen hin, Kooperation, testen, erhöhen und sprechen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wenn jetzt ein Wettbewerber von uns in der Stadt irgendwie auf einmal 5.000 Scooter aufstellt und das nicht ordentlich macht und irgendwie die Gehwege vollsperrt, dann sind wir leider auch in diesem Topf der Scooter-Companies. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Das dann auch mit der Stadt, also die Stadt sieht das dann schon, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade in der Presse, ist dann halt immer so viel Headlines.
Gibt's viele Städte, in denen Verbote herrschen?
Nö. Mir fällt nur Freiburg ein, die noch am Überlegen sind, wie sie es machen. Aber das wird natürlich jetzt alles nochmal regulierter sein, ja. Was ja auch okay ist, ja. Also ich finde, man sollte keine Gehwege vollsperren, aber man muss natürlich auch dafür Platz schaffen, ja. Ich kann jetzt nicht irgendwie Scooter limitieren, aber es gibt irgendwie 600 oder irgendwie 800.000 Autos in Berlin, die zu 95% rumstehen und man hat, nur weil man sich daran gewöhnt hat, ja, das ist eigentlich das Interessante. Man hat sich an Autos gewöhnt, die die Straßen vollstopfen, aber wenn dann mal ein Scooter ein bisschen quer steht, sagen alle, was macht denn der Scooter hier?
Ja, okay.
Und ich glaube, man braucht einfach Zeit und gerade auch wir Deutschen brauchen ein bisschen Zeit, bis wir uns neue Dinge gewöhnt haben. Aber wir sehen, Kunden akzeptieren es, Kunden lieben es und es wird immer Leute geben, die dagegen sind. Aber da müssen wir einfach gute Leistung abliefern und die sagen, die dann irgendwann auch für uns gewinnen.
Aber das Rennen ist sozusagen bei euch noch ganz am Anfang. Ihr macht es aber erst 2 Jahre, aber das sozusagen, wenn ich dich so höre, sagst du irgendwie Gewohnheiten, Wahrnehmung ändern.
Ja.
Brauchst noch viele Millionen mehr Fahrten wahrscheinlich im Jahr, um profitabel werden zu können, nachhaltig. Also ihr seid jetzt irgendwie noch so still day one.
Ja, also 18 Monate jetzt im Geschäft, Bei Rebuy haben wir auch ein bisschen gebraucht, um Leute davon zu überzeugen, dass ein nachhaltiger Konsum irgendwie der richtige Konsum ist. Und hier werden wir auch dafür sorgen, dass wir so viele positive Messages zeigen und so viel investieren für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft, dass dann auch, dass wirklich keiner mehr sagt, so, ich bin gegen Scooter.
Okay. Kommt man sich eines Tages dann auch vielleicht mit ganz großen Firmen, Uber und so ins Gehege? Oder mit, dass man...
Ja, die haben uns schon auf dem Radar, klar.
Weil ihr da relativ schnell auch, wenn man die App eh schon mal hat, oder die App, wie viele Installs gibt's? Wie viele Menschen haben die Tier?
Schon ein paar Millionen.
Dann könnte man da ja wirklich noch einige Modelle dran flanschen.
Sicher. Also wenn man dann irgendwie, wenn Uber fast, weiß nicht, sehr viel Geld investiert, sehr, sehr viel Geld ins Marketing in Deutschland und sieht, dass wir dann ohne Marketing vorhin sind, dann natürlich beschäftigt die das. Aber deswegen machen sie ja auch selber eigenes Scooter-Programm.
Ist denn jetzt schon so ein bisschen Konsolidierung da? Sie haben gesagt, einige werden übernommen, einige also eure Wettbewerber haben sich gegenseitig jetzt irgendwie aufgekauft. Aber gibt es jetzt auch noch viel mehr Städte, die man noch erschließen kann? Oder hast du das Gefühl, mittlerweile gibt es zumindest in allen Städten, jetzt haben wir gerade schon, was man an Städte haben muss, aber ist da noch viel Luft da oben? Also kannst du noch jetzt irgendwie Unterschiede zulegen?
Da ist noch richtig viel Luft. Ja, also wenn ich mir anschaue, dass es irgendwie immer Hunderttausende von Autos gibt in der Stadt und es wird auch reguliert, also 2030 wird es ja schon durch den Berliner Senat jetzt wahrscheinlich stark reguliert.
Was machen die? Was kommt da als Regulierung?
Wird dann sozusagen eine starke, also in Umweltzone können keine Benziner und Dieselautos mehr fahren.
Das wird natürlich gut für
2030, ja. 10 Jahre. Ist für mich irgendwie 10 Jahre zu spät. Würde ich irgendwie morgen machen, aber die Autos haben ja so ein bisschen Bestandsschutz. Aber die ganzen Makrotrends laufen natürlich in die Richtung, dass ich mich in Zukunft in der Stadt bewege, wo es keine Autos mehr geben wird. Es gibt einen guten öffentlichen Nahverkehr, es gibt viele Fahrradwege, viele Fahrradfahrer und es gibt viel Shared-Fahrzeuge, die auch elektrisch sind und das wird die Zukunft sein.
Wie bist du eigentlich an Nico Rosberg als Investor gekommen?
Wurde mir empfohlen, ein Investor, der sich mit nachhaltiger Mobilität beschäftigt, der auch das Green Tech Festival in Berlin macht, der eigentlich nur in auch die Formel E mit ins Leben gerufen hat und natürlich ein super Sympathieträger und auch ein Multiplikator, der uns ab und zu mal mit Intros hilft, aber ist jetzt nicht operativ irgendwie unterwegs.
Ist es eigentlich noch ein Wachstum darüber, dass Leute noch irgendwie Smartphones erst zulegen und hat die ganze, haben alle, die für euch in Frage kommen, die entsprechenden, ich meine, du brauchst ja logischerweise ein Smartphone, das geht
ja. Ja, also die haben mindestens ein Smartphone, wahrscheinlich zwei. Ja, das zweite würde ich empfehlen, bei Rebuy zu verkaufen, aber ich glaube, ein Smartphone ist, glaube ich, nicht aktuell das Problem.
Okay, also da ist auch kein Wachstum mehr zu erwarten, dass da jetzt noch neue, sozusagen, eher weniger.
Ja,
hier in Deutschland nicht, aber vielleicht irgendwo in anderen
Ländern. Ja, in anderen Ländern bestimmt schon. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt von Deutschland reden, ich glaube, ich glaube, da gibt es genug Smartphones.
Okay.
Ja.
Okay. Was machst du noch so an Investments? Ich habe gesehen, du hast eine Investmentfirma nebenher noch.
Ach, das ist keine Investmentfirma, das ist eigentlich nur so ein Investment-Vehicle, wo ich ab und zu so zwei, drei Firmen mitfinanziere mit kleineren Tickets. Da geht es aber nur um Impact-Investment. Also da geht es nur um Firmen, die wirklich ein Impact-Ziel haben.
Du bist ja bei Leaders
Climate Action.
Climate Action, also das ist ja sozusagen eine schon einen Podcast dazu gemacht,
ja.
Unterstütze die Kollegen auch, also verschiedene Berliner Unternehmer, die sich zusammengetan haben,
ja.
Da bist du auch dabei.
Genau, bin ich auf jeden Fall von Anfang dabei gewesen, finde ich super und ich glaube, man kann als Unternehmen einfach super viel machen. Ja, also ich meine, ich kann jetzt in die Politik gehen und versuchen, Gesetze zu ändern, wird wahrscheinlich ziemlich lang dauern und vielleicht werde ich es nicht schaffen, aber ich glaube, als Unternehmer, das ist mein Handwerk, das habe ich gelernt und darüber versuche ich, Sachen zu bauen, die nachhaltig unsere Welt verändern und wenn es Unternehmer gibt, die eine coole Idee haben, dann bin ich da immer offen für ein Gespräch. Hab da halt nicht viel Zeit für und will ich es auch nicht.
Weil aber musst du dich jetzt noch nicht vorstellen, als jemand, der jetzt schon irgendwie 100 Millionen schwer ist, sondern du bist jetzt sozusagen, Rebuy ist ja noch nicht verkauft. Bei T hat es wahrscheinlich jetzt noch keine Secondaries gegeben. Also du hast schon Geld verdient, aber jetzt noch nicht, bist jetzt noch nicht komplett irgendwie da der High Net Worth irgendwie Founder.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass natürlich die Tickets nicht groß sind, aber ich glaube, es geht einfach manchmal auch, dass man Leute unterstützt, die eine coole Idee haben und denen mit Netzwerk hilft. Mein Ziel ist aber irgendwann definitiv dann mit Partnern dann auch größere Tickets zu machen, dass man auch wirklich Leute unterstützt,
dass jemand irgendwie ein Impact-Business gründen will, dann auch dafür Kapital bekommt und man nicht immer nur auf Return Investment schaut, sondern auch auf den Impact.
Wie viel Prozent an Tier gönnen eigentlich noch so ungefähr? Größenordnung?
Kannst du bestimmt irgendwo nachlesen.
Also lass mich mal schätzen, wenn du gut recherchierst.
Ja, muss ich mal, sagen mal, ich weiß nicht, wie schnell das Handelsregister das immer macht und so, ja. Aber ich hätte es geschätzt, so 20%. So Größenordnung?
Irgendwo da.
Irgendwo in dem Dreh.
Ja.
Also wenn es jetzt stimmt mit den 300 Millionen, das ist schon amtlich viel Geld.
Ja, aber wie gesagt, ich...
Wir müssen ja darüber sprechen, die Leute wollen das auch wissen.
Ja, klar. Also ich wie gesagt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich das Geld bekommen würde, was mache ich damit? Ja, okay. Ich würde das alles in Klimaprojekte stecken. Ja? Also okay. Jeden Return.
Also nicht jetzt logischerweise im privaten Konsum, auch nicht Investment, sondern in
einfach... Ich würde das komplett in das Investment Vehicle Blue Impact, was ich habe, da reinnehmen und mit dem ausschließlich nicht nur Impact, sondern wirklich Climate Impact Projekte finanzieren. Mhm. Weil, ich sage, wie gesagt, ich habe 18 Monate in einem Van gelebt auf 2 Quadratmeter, habe dann alles gemacht und habe eine mega Zeit gehabt. Deswegen, ich brauche kein großes Haus und deswegen macht es mir viel mehr Spaß zu sehen, wenn Dinge verändert werden und nicht Leute unterstützen kann, irgendwann in der Zukunft, weil aktuell habe ich dafür keine Zeit so richtig, weil
ich kann mir vorstellen, das ist ja eine unfassbare Geschichte. Nochmal, also explizit in 18 Monaten auf irgendwie, wie viele Leute seid ihr? Irgendwie 400?
Wir sind jetzt 500 Mitarbeiter.
500 Mitarbeiter, zig, wie viel, 50 Städte?
55.
55 Städte, wie viel Roll habt ihr im Markt?
Über 25.000.
25.000 Roller, möglicherweise, gerüchteweise eine 300 Millionen Bewertung oder mehr. Pre und Post ist ja immer so eine Sache. Wahnsinn, das ist ja einfach eine Unglaublichkeit. Hat es sowas schon mal gegeben in Deutschland? Also Zalando, waren die ähnlich schnell so groß?
Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die haben am Anfang ein bisschen länger probiert, bis es dann so abging.
Ja. Also wie gesagt, ich sage dem Team immer, wir müssen stolz darauf sein, was wir gemacht haben.
Aber könnt
wir
ihr,
müssen
ist auch viel
demütiger sein, was noch kommen wird, weil du weißt nie genau, was passieren wird. Und wichtig ist, dass wir immer bei der Mission bleiben und dann wird sich alles von selbst ergeben.
Aber es ist wirklich, also ich denke gerade darüber nach, gibt es viele so jetzt Startups, die so schnell diese aus Deutschland heraus, also selbst die aktuellen Unicorns, Get Your Guide ist seit zig Jahren unterwegs, viele andere, N26 hat ist auch schon zig Jahre hier.
Also die Investoren, größer, ne? Die bei uns investiert haben, auch Northzone, die haben ja viel gemacht, die haben ja auch Spotify und so gemacht. Ich glaube, es gibt mal so eine Datenanfrage, die kam, die gesagt hat, es gab, glaube ich, noch keine Firma, die so schnell gewachsen ist. Wow. Ich glaube, sogar in Europa. Aber wow. Wie gesagt, das interessiert mich nicht so viel.
Aber ich meine, weil du gerade sagst, du hast viel zu tun. Das kann man schon verstehen.
Ja. Deswegen muss ich mich auch darauf konzentrieren. Auch wenn echt coole Leute coole Ideen haben, mache ich das 2-3 Mal im Jahr und that's it. Treffe mich mit denen und dann gibt's einen kleinen Support. Viel Zeit wird's da nicht für geben, weil es braucht einfach immer Fokus. Du kannst nur eine Sache richtig gut aufbauen, wenn du 100% Fokus hast.
Nur mal ganz kurz zum Schluss, die Gründer von Lime und Bird, kennst du die?
Ja.
Und sind die auch sozusagen aus dieser, dir glaubt man ja aufgrund deiner Vita total dieses Nachhaltige, dieses Interesse an Climate und an die Welt besser machen, mit einem Modell, das auf den ersten Blick gar nicht heraussieht.
Ja.
Sind die auch so unterwegs oder sind die eher aus einer Ecke, das ist eine Cash-Opportunität?
Boah, das ist schwer zu beurteilen. So gut kenne ich sie nicht.
Aber wenn die PR machen und so, reden die dann
wie? Ja,
redet wahrscheinlich jeder so.
Musst du mal selber fragen. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn Leute irgendwo hinwollen, ist eine Frage, woher sie kommen. Mhm. Ja, und ich glaube, das gibt dann, glaube ich, ein ganz gutes Bild, wie sehr das dann auch wirklich dedicated ist.
Mhm. Ja. Also waren das Investmentbanker?
Ich weiß nur, was die letzte Station von denen war.
Und was war das?
Ich glaube, das eine war Uber und das andere war Tencent.
Okay. Klingt also jetzt Investment nach Banking. Okay. Es ist jetzt ein anderer Werdegang.
No comment.
Okay. Aber man tauscht die ab und zu mal aus und telefoniert mal oder
wie ist das? Ja. Man kennt sich. Man kennt sich. Ist eine kleine Welt.
Aber also die sitzen in den USA? Wo sitzen
die? Die sitzen in den USA, genau.
Aber haben dann mal sich gemeldet, wenn Mensch, du machst was Ähnliches, lass mal reden so?
Ja, die haben natürlich auch gesehen, dass die ein bisschen Respekt vor uns haben, ne? Also die dachten, wir gehen jetzt einfach mal hier nach Deutschland rein und versuchen hier mal den Markt einfach zu übernehmen. Und dann haben wir an dem ersten Tag, wo sie eine Stadt gelauncht haben, haben wir einfach mal 9 Städte gelauncht. oder 7 und dann waren die schon so ein bisschen baff, ja, weil wir es auch mit eigenen Operations gemacht haben und dann hatten wir jetzt nicht irgendwie noch ein Headquarter in China und haben irgendwie ein paar hundert Millionen Scooter entwickelt, sondern haben das ziemlich lean mit einem extrem unternehmerischen Team von 3 Leuten gemacht, ja. Also ich glaube, die haben schon Respekt, zumal auch Europa, primär Deutschland, auch mit der wichtigste Markt weltweit ist.
Ist es so?
Ja.
Weil wegen der Dichte und wegen
Dichte,
der
Dichte, Automobilität, Mobilität, hier wird sich viel ändern. Es gibt viele Städte, die groß genug sind. Gehe ich in die Nordics, habe ich irgendwie 5 Städte über 500.000. Ja. Da ist natürlich in Deutschland ein bisschen mehr.
Aber das hat dich dann schon gefreut, als die erste Mail von denen kam und sagt, Mensch, hier Lawrence, I got your email, impressive growth, let's talk und sowas.
Ja, ich glaube, so direkt erstmal nicht, aber ich habe ja auch viel Respekt vor denen. Ne? Also ich muss ja auch sagen, das ist gegenseitiger Respekt. Also wenn eine Firma wie Lime global unterwegs ist, ne, von Neuseeland, Australien, überall, Asien, Südamerika, okay, jetzt haben sie zugemacht, aber das ist ja für die auch eine riesen Herausforderung, das aus Amerika einen europäischen Markt zu gewinnen. Deswegen halte ich immer die deutsche, europäische Fahne hier hoch und sage, so, wir müssen, können jetzt nicht irgendwie, nachdem wir den Handel an Amazon verloren haben, die Suche und die Werbung irgendwie an Facebook und Google, können wir jetzt nicht auch noch irgendwie Mobilität verlieren.
Ist denn irgendwas außerhalb von Europa für dich eines Tages denkbar oder erstmal wirklich nur Europa?
Nee, voll Fokus.
Voll Fokus, okay.
Kompletter Fokus. Okay. Gibt genug zu tun.
Also extrem beeindruckend. Ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Wenn es die Chance besteht, fahr ich dir.
Sehr gut.
Bonusfrage, weil du sagst, das ist mal wichtig, wo man herkommt.
Ja.
Irgendwie in der Recherche habe ich gesehen, du kommst, also hast du auch gerade erzählt, Hofheim im Taunus und das scheint so ein Nest zu sein, wo ganz viele deutsche Gründer herkommen. Da gibt es einen Artikel, irgendwie müsst ihr mal nachgucken bei Gründerszene, warum kommen alle Gründer aus Hofheim im Taunus, warum denn?
Ja, gute Frage.
Da geht es den Menschen ganz gut, habe ich gelesen. Das ist so ein Area, wo man...
Ja, es ist glaube ich, man kann da sehr gut aufwachsen, ja, also sozusagen jetzt nicht komplett auf dem Dorf und man bekommt nicht mit irgendwie, was in den Großstädten passiert, aber es ist trotzdem noch nicht in der Großstadt, in der Nähe von, also zwischen Mainz, Frankfurt und Wiesbaden. Aber ich glaube, da muss irgendwas in der Luft sein, ne? Was dazu führt, dass die...
Aber es gibt ja wirklich von, ich glaube, die Versicherungs-App Clark, der Gründer...
Also das Spannende ist ja, dass eigentlich, als wir gegründet haben, Trade a Game, haben wir auf einmal so einen Spirit entwickelt, ja, dass wir gesagt haben, hey, man kann ja Unternehmen gründen. Also wir waren ja in der Schule und man hat ja irgendwie Videospiele gespielt. Man hat damals irgendwie, keine Ahnung, Siedler gespielt oder irgendwie Warcraft und hat irgendwelche Sachen gebaut. Und auf einmal merkt man so, ich kann jetzt eigentlich wirklich ein Unternehmen bauen und ich brauche eigentlich nur Investoren, weil irgendwie viel Geld hatten wir ja nicht. Und es gibt wirklich Leute, die finanzieren das. Ja, dann sucht man nach Investoren in Deutschland und dann findet man irgendwie so 3-4 Leute damals, 2003, 2004, die irgendwie Angel-Tickets machen. Ja, und dann merkt man so, hey, das ist ja echt möglich. Dann ruft man die einfach an. Ja, ich habe damals irgendwie blind angerufen in London bei Excel und habe gesagt so, hey, ich habe hier eine Company, ich würde gerne Finanzierung haben. Dann haben die gesagt, ja, schick mal einen Businessplan. Habe ich meinen Mitgründer angeschaut, Businessplan? Was ist ein Businessplan? Ich habe eine Idee, die ist doch eigentlich super, könnt direkt investieren. So, und dadurch, wenn man sich dann da ein bisschen durchbeißt, dann kommt man natürlich zu irgendwelchen Investoren, dann merkt man so, man kann das bauen. Und dann haben wir angefangen, wirklich neben Trade a Game 3 verschiedene Companies zu bauen. Wir haben irgendwie einen Golfautomaten gebaut bei uns in der Lagerhalle. Wir haben dann noch ein Portal gegründet für ein Social Network. Und daraus, aus dieser Gruppe, sind dann Plister entstanden, Rheingau, Products Up Gründer, Lieferando, da sind über 10 Unternehmen daraus, aus dieser Crew, die dann, wir sind dann die Ersten, die nach Berlin gezogen sind und dann sind die anderen auch nach Berlin gezogen, haben wir dann sozusagen die Unternehmen aufgebaut.
Also schon Kraftfeld hier in Berlin, aus dem Taunus.
Genau.
Lawrence, vielen Dank, viel Erfolg, komm irgendwie durch. Du hast ja gesagt, du hast viel Energie, ich kann es mir vorstellen. Danke für deine Zeit.
Dankeschön.
Und bis bald mal wieder.
Ja, ciao.
Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf den krassesten OMR-Report, den wir je gebaut haben. Das sagen zumindest meine Kollegen aus dem Education-Team, die ja jeden Monat einen Report bauen und sich jeden Monat extrem viel Mühe geben, auf in diesem Falle 174 Seiten alles reinzupacken, was es rund um Facebook und Instagram-Advertising hier in diesem Fall zu wissen gibt. Dazu gehören Techniken natürlich, Strategien, Daten, Screencasts, Downloads, Checklisten. Es gehört auch einmal die Full-Funnel-Strategie unseres Autors Florian Litterst, wo genau beschrieben wird, wie macht er Funnel-Advertising über Instagram und Facebook. Eine ganze Menge Informationen. Ihr könnt es direkt kaufen, downloaden, ein Abonnement abschließen unter omr.com/report.